Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm wieder mal das Coronavirus, das sich ausbreitet auf mittlerweile 100.000 Fälle weltweit, nach Informationen von Reuters, auch in den USA. Dort wird verhältnismäßig stark reagiert nach der Leitzinssenkung der Fed, nur mit einem neuen Geldpaket. Thilo Kössler in Washington, vor 2 Stunden wurde das bekannt gemacht. Um wie viel Geld geht es und was soll geschehen damit?
Es geht um 8,3 Milliarden Dollar, die der Präsident heute Vormittag unterzeichnet hat. Das ist ein Gesetz, das das Repräsentantenhaus gestern auf den Weg gebracht hat. Donald Trump wollte selber nur 2,5 Milliarden Hilfsgelder auf den Weg bringen. Mit dem Geld sollen die Gesundheitsbehörden Impfstoffe entwickeln, sie sollen Testgeräte kaufen, sie sollen Kranke behandeln. Es gibt viel zu wenig Instrumente. Bis gestern Abend hat es nur 500 Tests gegeben. 500.000 hätten es sein müssen. Mit mehr als 2 Milliarden Dollar sollen die Behörden, die Verwaltungen in die Lage versetzt werden, auf unterschiedlichste Weise auf die Bedrohung zu reagieren. Es gibt, Frau Becker, überhaupt kein einheitliches Vorgehen, was Schulen angeht, was Universitäten angeht, was Sportveranstaltungen angeht. Ja, selbst die Veranstaltungen von Donald Trump laufen ja weiter. 1,3 Milliarden sollen von dem Geld übrigens auch für die internationale Bekämpfung des Virus eingesetzt werden. Trump wollte heute die Seuchenbekämpfungsbehörde CDC besuchen. Er hat es abgesagt, offiziell, weil er die Arbeit dort nicht stören wollte, tatsächlich, weil angeblich ein Mitarbeiter betroffen war. Ich darf vielleicht, Frau Becker, ganz kurz schildern, dass hier wirklich alles im Argen liegt. Es gibt zu wenig Test- und Diagnoseinstrumente. Die Krankenhäuser scheinen nicht gut vorbereitet zu sein. Medizinische Hilfskräfte klagen, dass sie zu schlecht ausgebildet sind für diese Bedrohungslage. Nach einer Umfrage wissen nur 29% des Pflegepersonals überhaupt, was im Fall einer Infektion zu tun ist und was es bedeutet, jemanden zu separieren. Die Experten warnen schon, dass die Zeit ausläuft, in der es noch gelingen könnte, das Virus einzudämmen. Anthony Fauci ist Direktor des Internationalen Instituts für Allergien und ansteckende Krankheiten. Er hat gesagt, jawohl, wir haben Fehler gemacht. Wir haben viel zu wenig Testinstrumente, aber jetzt laufe alles prima.
In der Regel sagt man ja, dass die Gesundheitssysteme der Industrieländer ja besser gewappnet sind im Kampf gegen Corona als Entwicklungsländer, was ja auch auf der Hand liegt. Nun beschreiben Sie die Lage in den USA als schwierig. Welche Rolle spielt das dortige Gesundheitswesen?
Ja, man muss ganz klar sagen, Frau Bucker, was das Gesundheitssystem angeht, befinden sich die USA im Zustand eines Entwicklungslandes. Das Gesundheitssystem ist marode und in so einer Krise könnte sich noch zeigen, welche fatalen Folgen das haben kann. Die schnelle Ausbreitung ist auch deshalb zu befürchten, weil viele Menschen nicht krankenversichert sind. Es handelt sich um 27,5 Millionen, die keinerlei Krankenversicherung haben. Hinzu kommen viele Migranten, die nicht gemeldet sind und sich bei den Behörden niemals melden. Viele fallen aus dem System, und zwar dann, wenn sie nicht über ihren Arbeitgeber versichert sind oder wenn sie unter die Rubrik Armut fallen, dann haben sie eine sporadische Versicherung. Aber viele Leute gehen dann eben nicht zum Arzt und zahlen Hunderte von Dollar. Wenn man zum Arzt geht hierzulande, muss man erstmal an der Rezeption in der Arztpraxis so eine Art Eintrittsgeld bezahlen. Damit ist dann die Behandlungskosten sind noch gar nicht abgedeckt. Wenn es einen Impfstoff gäbe, würden viele auch darauf verzichten, denn sie müssten ihn nämlich selbst bezahlen. Das heißt, hier stimmt es von vorn bis hinten nicht, und Donald Trump hat Obamacare, die das Krankenversicherungssystem seines Vorgängers, weitgehend zerschlagen. Er hat aber keinerlei Alternativen vorgelegt. Das heißt, die Menschen sind verunsichert, die Branche ist verunsichert, die Krankenkassen wissen nicht, wo es lang geht.
Wie ist die Situation arbeitsrechtlich in den USA? Lohnfortzahlung, wie wir sie kennen, wird es da ja nicht geben.
Naja, da zeigen sich dann eben auch diese unglaublichen sozialpolitischen Defizite, die es in diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel kommen die Menschen der Bitte nicht nach, zu Hause zu bleiben, wenn sie Symptome haben. Es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die Krankheitsfälle sind so geregelt, dass jeder Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst zumindest ein gewisses Kontingent an Krankheitstagen zugeschrieben bekommen hat. Und die kann er dann nehmen, wenn er sich krank fühlt. Aber es gibt eben keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und auch das spielt natürlich der Ausbreitung von Corona massiv in die Hände.
Ganz kurzer Blick noch aufs politische Umfeld. Corona im Jahr der Präsidentschaftswahl. Hat Donald Trump denn so starke Gründe, den Virus als Bedrohung zu sehen? Der konfrontiert ja seine Bewerber nicht anders als ihn.
Also es waren von Anfang an die deutlichen Bemühungen von Trump zu erkennen, die Gefahr herunterzuspielen. Er hat gesagt, es gibt keine Gefahr, wir haben alles unter Kontrolle, wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, wir sind ein großartiges Land mit den besten Ärzten und Krankenhäusern, uns kann nichts passieren. Donald Trump hat sogar vor laufenden Kameras den Experten widersprochen. Er ist erst erschrocken, als die Börse reagiert haben. Er hat dann die Fed beschimpft, dass sie die Zinsen senken soll, was sie dann pflichtschuldigst auch getan hat. Trump hat Michael Pence, den Vizepräsidenten, als Sonderbeauftragten eingesetzt. Das ist ein gefährlicher Job, denn jetzt kann er für das Versagen verantwortlich gemacht werden, wenn sich das ganze Dilemma offenbart. Deshalb legt Pence ganz offenbar allergrößten Wert darauf, dass Donald Trump bei Fernsehauftritten mit dabei ist.
Aus Washington war das Thilo Kössler, vielen Dank. Und Themenwechsel. Am Sonntag ist der Internationale Frauentag, der zum ersten Mal im Jahr 1911 stattfand. Er ging zurück auf eine Initiative sozialistischer Frauengruppen und Organisationen, eratmet also eine sehr lange Historie. Auf eine ungleich kürzere Periode, auf die vergangenen 25 Jahre, blickt eine Studie der Vereinten Nationen zurück, die vor dem diesjährigen Frauentag gefragt hat, woran es weiter fehlt bei der Gleichstellung. Die Liste war lang, Stefan Lack berichtet.
Zum Weltfrauentag am 8. März haben die UN Women ihren Bericht zu den Rechten der Frauen vorgestellt. Und dieser fällt ernüchternd aus. Trotz einiger Fortschritte habe letztlich kein Land das Ziel der Geschlechtergleichheit erreicht. Phumzile Mlambo-Ngcuka, die Präsidentin der Gruppe der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen, beklagt, dass unverändert wichtige Entscheiderpositionen von Männern besetzt seien.
We have 75%.
75% der Gesetzgeber und Parlamentarier sind Männer. 73% der Managerpositionen werden von Männern gehalten. 70% derjenigen, die die Klimaverhandlungen führen, sind Männer. Und wenn es um Friedensverhandlungen geht, sind es noch weniger Frauen, die beteiligt sind. Obwohl wir wissen, dass in dem Moment, wenn Frauen mitwirken, ein anschließender Frieden länger hält.
Der Bericht der UN zu Frauenrechten, der in New York präsentiert wurde, ist die umfassendste Bestandsaufnahme, die es jemals gegeben hat. Beiträge aus 170 Nationen wurden berücksichtigt. Silke Stab, bei den UN Women für die Auswertung der Daten zuständig, weist auf die unverändert schlechte Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hin. Es sei nicht zu akzeptieren, dass nur 2/3 der Frauen weltweit einen Beruf hätten, wohingegen 90% der Männer einer Arbeit nachgingen. Gleichzeitig liege die häusliche Arbeit fast ausschließlich auf den Schultern der Frauen. Oftmals sei Kinderbetreuung unbezahlbar, was die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich verringere. Dies habe gravierende Folgen.
Die Armutskluft zwischen den Geschlechtern ist in dem Moment am größten, wenn Frauen Kinder auf die Welt bringen. Frauen zwischen 25 und 34 sind um 1/4 stärker gefährdet, in extremer Armut zu leben.
Auch beim Thema Gewalt gegen Frauen hat der UN-Bericht keine guten Nachrichten. Jede 5. Frau hat Gewalt durch ihren Partner während der vergangenen 12 Monate erfahren. Hinzu kommt noch eine ganz andere Art von Bedrohung durch die Möglichkeiten des Internets, so Stab.
Zusätzlich sehen wir, dass neue Technologien neue Formen von Gewalt hervorbringen, etwa Cyberbelästigungen, für die es bislang weitgehend keine politischen Lösungen gibt. Diese Art von Gewalt ist insbesondere für Frauen in der Politik ein Problem, wo sie zu oft aus dem Politikbetrieb gejagt werden.
25 Jahre nachdem in Peking der UN-Aktionsplan für Geschlechtergleichheit und Frauenrechte verabschiedet wurde, macht der UN-Bericht deutlich, wie stark die gesetzten Ziele verfehlt worden sind.
Stefan Lack war das. Zu den umstrittensten Projekten der Großen Koalition und in der Großen Koalition gehört das Kohleausstiegsgesetz, das im Gegenzug für den Abschied von der Braunkohle den Kraftwerksbetreibern hohe Entschädigungszahlungen verspricht und auch den Kohleländern Strukturhilfen verheißt, allerdings nur dann, wenn die Kohleära in Deutschland auch wirklich zu Ende geht. Das dafür notwendige Gesetz ist heute in erster Lesung im Bundestag diskutiert worden, Theo Gers berichtet.
Beim Kohleausstieg gibt es noch viele Änderungswünsche. Hoffen können nach der ersten Lesung im Bundestag vor allem die Betreiber von Steinkohlekraftwerken. In den letzten Wochen hatten sie immer wieder eins kritisiert. Betreiber alter Braunkohlekraftwerke können mit Entschädigungen in Milliardenhöhe und Laufzeiten bis 2038 rechnen. Betreiber auch moderner Steinkohlemeiler müssen diese dagegen nicht nur früher stilllegen. Entschädigungen, die zudem auch noch viel niedriger sind als bei der Braunkohle, gibt es auch nur bis 2026.
Wer von diesem Kohleausstieg, wie Sie ihn jetzt gerade machen, profitiert, das kann man am allerbesten an der Börse sehen. Seit der Vorschlag auf dem Tisch liegt im Januar, seitdem ist der Aktienkurs von RWE um 30% gestiegen. Und das zeigt am Ende, wozu Ihre Entschädigungszahlungen führen. Sie pumpen öffentliches Geld in Konzernkassen. Und das hat mit Strukturwandel und den anderen Dingen überhaupt nichts zu tun.
So geißelte Oliver Krischer von den Grünen die Ungleichbehandlung von Braun- und Steinkohle, die auch dem Bundeswirtschaftsminister bewusst ist. Peter Altmaier signalisierte heute erstmals, dass es Nachbesserungen für die Steinkohle geben könne. Details nannte er nicht, nur so viel.
Ich weiß, dass es hier noch eine große Unzufriedenheit gibt der einzelnen Kraftwerksbetreiber. Ich habe Sie eingeladen zu einem gemeinsamen Gespräch. Wir werden auch hier versuchen, am Ende eine gemeinsame und von allen akzeptierte Regelung zustande zu bringen.
Für Peter Altmaier ist der Kohleausstieg ein historischer Schritt. Für die AfD, die den Klimawandel leugnet, dagegen ein einziger Irrweg. Doch ihr Antrag, den Kohleausstieg zu widerrufen, dürfte keine Chance haben in den nun beginnenden Beratungen. Dort stehen andere Dinge im Vordergrund, etwa der schleppende Ausbau der Erneuerbaren. Im April dürfte die 2012 beschlossene Obergrenze von 52 Gigawatt bei der Photovoltaik erreicht werden. Der Ausbaudeckel soll weg, dem aber will die CDU nur zustimmen, wenn gleichzeitig bei der Windkraft eine bundesweit einheitliche Abstandsregel von 1000 Metern festgeschrieben wird, was wiederum mit der SPD nicht zu machen ist. Schließlich würde dies den nötigen Ausbau der Windkraft noch mehr abwürgen. Die Gespräche sind festgefahren, obwohl auch die ansonsten wirtschaftsfreundliche CDU weiß, dass ihre Blockade nicht nur zahlreiche Jobs in der Wind- und Solarindustrie akut gefährdet. Käme der Ausbau der Windkraft nicht wieder in Schwung, gefährdet dies auch den Fahrplan für den Kohleausstieg, weil dann zu wenig Ersatzenergie zur Verfügung stünde. Matthias Mirsch, SPD, fand dazu denn auch klare Worte.
Der Ausstieg muss in einem Einstieg und in einem deutlichen Ausbau münden. Das darf auch nicht nur eine Angelegenheit des Bundes sein. Es muss einen nationalen Pakt zwischen Bund und Ländern geben, dass wir erneuerbare Energien 65% im Jahre 2030 haben. Es geht alle an, die Grünen, die Schwarzen, die Roten und auch die Gelben.
Wie der gordische Knoten beim Ausbau der Erneuerbaren durchschlagen werden kann, ist derzeit offen. Möglicherweise befasst sich am Sonntag auch der Koalitionsausschuss mit dem heißen Thema.
Theo Gers war das. Die Ausbreitung des Coronavirus hinterlässt bei vielen Unternehmen deutliche Spuren. Aufwärts geht es aber für Fertigsuppenanbieter oder Konservenhersteller. Für die hat die Gesellschaft für Konsumforschung um 70% erhöhte Umsätze in der vergangenen Woche errechnet, womit sie die Tiefkühlkost wohl deutlich überholt haben. Pizza und Fischstäbchen eignen sich für Hamsterkäufe wohl nicht ganz so gut, was aber der allgemein großen Beliebtheit auch nicht schadet. Tiefgefrorenes Essen feiert nun so etwas wie einen Geburtstag in diesen Tagen. Vor 90 Jahren begann der Verkauf in den USA. Wo sonst? Tom Ostermann dazu.
Eine Fernsehwerbung aus dem Jahr 1955. Zwei gut gekleidete Herren in dunklen Anzügen stehen in einer Küche und werben für Tiefkühlkost.
I can be early, I can be late, I can bring pals to dinner anytime I please. And get this, my wife never panics.
Was für eine praktische Erfindung. Der Mann kann nach Hause kommen, wann er will, sogar spontan jemanden mitbringen. Und seine Frau gerät nicht in Panik. Sie muss das tiefgefrorene Truthahngericht einfach aus dem Gefrierschrank holen und warm machen, wenn der Mann mal wieder etwas spät dran ist.
She just takes Swanson TV turkey dinners from the freezing compartment of our refrigerator when I'm a little off schedule. Oh.
Die 20er Jahre in Springfield, Massachusetts, der Ostküste Amerikas. Der Ingenieur Clarence Birdseye tüftelt bereits einige Jahre an Gefrierschränken. Als junger Wissenschaftler war er im Auftrag von US-Behörden in die kanadische Arktis geschickt worden, um das Leben der Ureinwohner zu studieren. Er sah, dass die Menschen dort Essen durch Kälte haltbar machen. Dieser Gedanke ließ ihn fortan nicht wieder los. Am 6. März 1930 erblickte seine Erfindung das Licht der Welt. Knallhart gefrorener Spinat und Fisch lag erstmals in einem Supermarkt aus, sehr zur Verwunderung der einkaufenden Damen. Die anfängliche Skepsis war groß. Sie wich schließlich, als die Alternativen ausgingen. Denn während des Zweiten Weltkrieges wurden amerikanische Soldaten unter anderem mit Konservendosen versorgt. Als die auf dem heimischen Markt knapp wurden, begann die Erfolgsgeschichte von Birdseyes Erfindung. Noch heute sind Werbeexperten beeindruckt von Birdseyes Innovation. Er setzte damals vor allem auf das Argument der Frische. Bis dato konnten nur Menschen gesundes Gemüse essen, die in der Nähe einer Farm wohnten. Den anderen blieb nur eingekochtes Gemüse in der Dose, erzählt Al Ramadan, Marketingfachmann aus dem Silicon Valley, bei einem Vortrag in der Stanford University.
Clarence kind of railed this whole point of view around.
Clarence hat alles auf die Frische ausgerichtet. Er musste dann alle Lkw-Firmen in den USA davon überzeugen, das gefrorene Gemüse von den Farmen in die Supermärkte zu bringen. Und die Supermärkte musste er dazu bringen, Gefrierschränke aufzubauen. Heute gehen wir in Supermärkte und was sehen wir? Ganze Gänge mit Tiefkühlkost.
Schnell kamen immer mehr Tiefkühlprodukte hinzu. Fleisch, Erbsen und sogar Austern. Der Slogan von Bird's Eye: Andere frieren Essen ein, Bird's Eye friert Geschmack ein.
Some freeze food. Bird's Eye freezes flavor.
Als dann immer mehr Amerikaner einen Fernseher zu Hause hatten, war Tiefkühlkost endgültig ein Massenprodukt. Während der Absatz in die Höhe schoss, wurde das Image schlechter. Essen aus der Gefriertruhe galt als ungesund. Ein Erfolg ist die Erfindung von Clarence Bird's Eye in jedem Fall. Allein in den USA werden jährlich rund 50 Milliarden Dollar mit der Erfindung des Ingenieurs aus Massachusetts umgesetzt.
Tiefkühl, Geburtstag von 90 Jahren Torben Ostermann war das. Die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder, hat sich gestern auf eine Kürzung der Ölfördermengen verständigt. Heute wurde darüber beraten im größeren Kreis, OPEC Plus genannt, zu dem auch Russland gehört. Wie es aussieht, zieht Russland aber bei der Produktionskürzung nicht mit. Clemens Fehrenkotte dazu.
Russland wolle die weitere deutliche Kürzung der Fördermengen nicht mitmachen. Dies berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg unter Berufung auf russische und OPEC-Quellen. Danach habe Russlands Energieminister Alexander Nowak zu erkennen gegeben, dass zunächst bis Juni die bereits beschlossene Verringerung der Erdölfördermenge von 2,1 Millionen Barrel pro Tag abgewartet werden sollte. Die OPEC-Mitgliedstaaten treten angesichts der weltwirtschaftlichen Folgen des Coronavirus dafür ein, die Fördermenge um weitere 1,5 Millionen Barrel Erdöl pro Tag bis Ende dieses Jahres zu drosseln. Die Begründung: Der Erdölmarkt sehe sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus einer so wörtlich beispiellosen Situation gegenüber, da dieser die globale Wirtschaftsaktivitäten dämpfe, was wiederum die Nachfrage nach Erdöl zurückgehen lasse. Irans OPEC-Vertreter sagte am Rande des Treffens gegenüber der iranischen Nachrichtenagentur Sana, man werde heute weiter mit Russland verhandeln, um eine Vereinbarung treffen zu können. Seit Jahresbeginn hat der Erdölpreis um mehr als 20% nachgegeben.
Clemens Fehrenkotte dazu. Private Banken, das sind die kleinen, feinen Geldinstitute mit klangvollen Namen, die nicht immer Bestand haben, weder was den klangvollen Namen angeht, noch die Eigenständigkeit. Die untergegangene Bank Saal Oppenheim wäre ein Beispiel dafür. Nun sind die Zeiten ja allgemein schwierig für alle Banken und für die Privatbanken wohl ganz besonders. Gestern Abend wurde bekannt, dass es das Bankhaus Lampe in der bekannten Form nicht mehr geben wird. Es geht an einen Privatbankkonkurrenten, an die Frankfurter Bank Hauck und Aufhäuser. Welche Zukunft haben die Privatbanken aber überhaupt? Der Frage ist Brigitte Scholtes nachgegangen.
Mit der Übernahme des Bankhauses Lampe sinkt die Zahl der Privatbanken weiter. Allerdings war weder das Düsseldorfer Bankhaus noch unabhängig, es gehört zum Lebensmittelkonzern Dr. Oetker, noch Hauck und Aufhäuser. Das Frankfurter Bankhaus wurde im Sommer 2015 an den chinesischen Fosun-Konzern verkauft. Dabei sind die Privatbanken, die von ihren Inhabern, vermögenden Privatleuten also geführt werden, die ältesten Institute in Deutschland, sagt Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt.
Die privaten Banken und das private Handelsgeschäft waren lange Zeit sehr eng miteinander verbunden. Das differenziert sich dann je nach Land in unterschiedlicher Weise aus. Dass man seit dem 18. Jahrhundert dann regelrechte Privatbankiers hat, die berühmtesten sind hier unsere Frankfurter Rothschilds gewesen. Aber die Bethmanns könnte man nennen, die Metzlers könnte man nennen, Berlin, Mendelssohn.
Knapp 15 unabhängige Banken dieser Art gibt es noch, die zumindest teilweise noch in Familienbesitz sind. Das Bankhaus Metzler gehört dazu. Was eine solche Bank auszeichnet, beschreibt dessen operativer Chef Emmerich Müller.
Wir sind in unserer Struktur extrem risikoavers aufgestellt, weil wir als Geschäftsziel den Erhalt unserer Unabhängigkeit haben. Wir wollen das Geschäft von einer Generation in die nächste führen.
Doch das gestaltet sich für viele Häuser immer schwieriger. Warum? Das erklärt Wolfgang Gerke, Präsident des Bayerischen Finanzzentrums.
Die Zahl der Privatbanken wird begrenzt durch neue Konkurrenten, Vermögensverwalter, durch Banken, die das Kundensegment für sich entdeckt haben. Und die Kosten der Regulierung sind so hoch geworden, dass eine Bank eine Mindestgröße braucht, um überhaupt existieren zu können, oder eine Bank muss sich ein ganz spezielles Feld aufbauen und nicht das gesamte Bankgeschäft betreiben. Insofern ist es hart, es werden nur ganz wenige überleben.
Das traditionelle Geschäft der Privatbanken ist die Vermögensverwaltung. Aus dem Kreditgeschäft haben sich die meisten wegen der hohen Eigenkapitalanforderungen zurückgezogen. Interessant aber sind Geschäftsfelder, bei denen es auf persönliche Beratung ankommt, etwa im Beteiligungsgeschäft oder in der Beratung für Familienunternehmer beim Generationenwechsel. Denn dieses Problem kennen die Privatbankiers aus dem eigenen Haus. Viele Institute werden mittlerweile von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt, die dadurch eine viel engere Beziehung zu ihrer Bank haben als Aktienbanken, in denen auch die leitenden Mitarbeiter nur angestellt sind. Wolfgang Gerke.
Die Bankkultur hat sich generell dramatisch geändert. Insofern mussten sich auch die Privatbanken wandeln. Dennoch, der Begriff Bankier drückt ja aus, dass jemand hier für seine Geschäfte voll selber haftet. Das heißt, er ist ein Inhaberbanker.
Der Nachteil der kleineren Institute: ihre Dienstleistung ist häufig teurer als die der anderen großen Geldhäuser oder Direktbanken. Viele Kunden aber sind nicht mehr bereit, mehr zu zahlen. Eine weitere Konsolidierung im Bereich der kleinen Privatbanken ist also über kurz oder lang wahrscheinlich.
Brigitte Scholtes war das. Es gab heute gute Auftragszahlen für die deutsche Industrie, im Januar besser, als sie seit Jahren waren. Das war aber vor Corona und das hat heute die Stimmung an der Börse auch nicht verändern können. Jan Plates, gab einen neuen schwarzen Corona-Freitag?
Ja, denn generell werden die Konjunkturdaten im Moment eher vorsichtig gesehen. Das wird eher als der Blick in den Rückspiegel gesehen. Genauso auch bei den amerikanischen Arbeitsmarktdaten, die heute ausgefallen sind, besser als gedacht, aber eben im Grunde genommen wird es sich wohl in den nächsten Monaten auch ändern. Und so verpuffen diese Wirtschaftsdaten. In Amerika der Dow Jones mit einem Abschlag von mehr als 2%. Der deutsche Aktienindex DAX büßt jetzt mehr als 3% ein auf 11.560 Punkte. Und über die Woche hat der DAX fast 3% nachgegeben.
Am Sonntag tagt in Berlin der Koalitionsausschuss. Konjunkturstützen sollen beraten werden, Steuersatzsenkungen auch. Gibt das Zuversicht?
Ja, das wird soweit ein bisschen positiv gesehen. Das könnte ja vielleicht dann sogar direkter ein bisschen mehr helfen als zum Beispiel Zinssenkungen der Notenbanken. Das war ja diese Woche bei der überraschenden deutlichen Zinssenkung der amerikanischen Notenbank zu sehen. Das hat manchen sogar noch eher ein bisschen verunsichert. Und es wird nächste Woche dann interessant, ob die Europäische Zentralbank ihre Strafzinsen noch weiter erhöht oder vielleicht die Anleihekäufe verstärkt. Und das Ganze, ja, ist dann mit einer Gratwanderung. Was wird da getan, ohne zu verunsichern?
Zu den Aktien zurück. Besonders hart trifft es wohl die Lufthansa. Der Lufthansa-Vorstand hat am Nachmittag entschieden, die Flugkapazitäten noch stärker als bislang bekannt zu verringern. Um bis zu 50%, heißt es jetzt. Gestern waren es noch 25%. Die Lufthansa, wie sind die Reaktionen im Börsensaal?
Ja, die Buchungen gehen eben ziemlich deutlich zurück. Und jetzt wird aber eben bei der Lufthansa durchgegriffen, eingegriffen. Es wird gehandelt und bei der Lufthansa oder der Austrian Airlines wird ja wohl auch über Kurzarbeit nachgedacht, geplant, geprüft, was mittlerweile allerdings sogar die Anleger wieder zurück in die Lufthansa lockt. Die Aktie hat jetzt aus dem deutlichen Minus ins Plus gedreht und kann sogar 0,5% zulegen. Ansonsten sieht es in dem Sektor allgemein schlecht aus. Anteilscheine des Flughafenbetreibers Fraport oder des Flugzeugenbauers Airbus, die werden weiter verschmäht.
Andere Aktien, die nicht so gut aus der Woche gingen.
Ja, mit Konjunktursorgen oder Sorgen, dass vielleicht Kredite ausfallen, geht es auch für die Deutsche Bank nach unten um 3,5%. Oder Commerzbankpapiere, die verbilligen sich sogar um mehr als 7%. Und Commerzbankpapiere haben ein neues Allzeittief ausgelotet. Oder da sind eben auch die Autobauer BMW, Daimler oder Volkswagen durchschnittlich mit Abschlägen von 2%.
Wenn wir auf die Nebenwerte gucken, auch für Ticketverkäufer wie CTS Inventim, die haben ja keine einfachen Zeiten im Moment.
Nein, und das geht dann auch an der Aktie nicht spurlos vorbei, die mit einem Abschlag von 6%.
Ein Blick noch auf den Anleihemarkt.
Ja, die deutschen Staatsanleihen sind heute sehr, sehr gefragt gewesen. Da gab es Kursgewinne von außergewöhnlichen bis zu 4,67 Euro. Und die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen tief im Minus, bei minus 0,71%. Der Euro steigt auf 1,1322 Dollar. Und der Goldpreis kann etwas zulegen auf 1.664 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.